Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ein Sommer in Italien, WM 1990. Schon der Titel sorgt für gute Laune. Die jetzt in den Kinos angelaufene Doku nimmt uns nochmal mit auf eine wunderbare Reise, die mit dem Weltmeistertitel endete. Auch wir wollen in Erinnerungen schwelgen, aber die harte sportliche Aktualität bietet auch genügend spannenden Stoff. Allen voran die Meldung des Tages. Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl werden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit beenden. Das sind unsere Themen. Die Trennung von Kehl, das spektakuläre Derby und über die Zukunft von Trainer Lukas Kwasniok ist noch immer nicht entschieden. Und Nagelsmann und der WM-Traum, der Kader für die Testspiele gegen die Schweiz und gegen Ghana ist nominiert. Der Anlauf auf den fünften WM-Stern beginnt. All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer sehr illustren Runde. Denn es sind drei Weltmeister von 1990 da. Und sie werden, wenn ich das so sagen darf, angeführt von unserem Sky-Experten Lothar Matthäus, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1990. Feierte gestern seinen 65. Geburtstag. Dazu, lieber Lothar, nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Und Lothar Matthäus meinte, das Wichtigste damals war der Teamgeist. Ein herzliches Willkommen an Klaus Augenthaler, der damals alle sieben Spiele als Libero, den gab es damals noch, bestritt. Und er meint, die Aura von Franz Beckenbauer hat jede Mannschaft verändert. Und ein herzliches Willkommen an Guido Buchwald. Auch er war in allen sieben Spielen dabei. Er schaltete im Finale Diego Maradona aus, heißt aber nicht deswegen Diego oder wird so genannt mit dem Spitznamen. Warum, das sprechen wir gleich. Und Uli Köhler, es war damals seine erste WM als Reporter. Er war sozusagen für die Rubrik zuständig, was sonst noch so geschah, die guten Restaurants und all das. Und er sagt, es war einfach unvergleichlich damals. Schön. Und natürlich sprechen wir gleich auch nicht so schön über die Trennung von Borussia Dortmund und Sebastian Kehl. Aber zunächst mal zum Einstieg kurz und knackig ein paar schöne Erinnerungen, Lothar. Wenn man sagt, der Sommer in Italien, war das auch der Sommer deines Lebens?
Nee, es war einer der Höhepunkte meines Lebens. Aber natürlich, wenn du sagst, du wirst Weltmeister, das kannst du ja nicht jedes Jahr sagen. Maximum alle vier Jahre und so häufig wird man ja nicht Weltmeister. Natürlich war es sportlich der größte Erfolg mit einer tollen Mannschaft, mit einem tollen Teamgeist. Ich habe es vorher schon gesagt. Und das Wetter hat gepasst, das Essen hat gepasst, die Atmosphäre hat gepasst. Ein Fußballland. Italien hat fünf Wochen Fußball gelebt. Nicht nur im Stadion und auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Stadions. Wenn wir mal das Hotel verlassen durften, und das durften wir bei Franz Beckenbauer sehr häufig, dann hast du diese Weltmeisterschaft richtig aufsaugen können. In jedem Lokal, an jedem Kiosk, in jeder Cafeteria. Es war überall nur Fußball das Thema Nummer eins.
Und warst du mal mit Uli zusammen essen? War es damals, war es ja schon noch üblich, dass die Reporter und die Spieler gelegentlich auch mal was zusammen gemacht haben.
So weit ging es nicht.
Das sei Dank nicht. Das war vier Jahre vorher. Klaus war ja dabei, 86, Guido leider nicht. Ist kurz vorher noch ausgeladen worden von Franz. Aber 86 waren die Journalisten mit uns unter einem Dach. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass bei dieser Weltmeisterschaft wir unter uns sein konnten, dass wir auch ja, sein konnten, wie wir wollten. Und wenn die Journalisten dabei sind, dann versteckst du natürlich viele Sachen, weil die schreiben sie am nächsten Tag. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, was der Franz aus der Weltmeisterschaft 86 gelernt hat. Journalisten bis zum Tor, dann mal die Pressestunde vor Mittagessen und sonst weit weg von uns.
Genau, also ich war 86 nicht dabei, aber was mir erzählt wurde, reicht also dann, um diese Maßnahme 90 zu begründen. Klaus Augenthaler, die Aura von Franz Beckenbauer, wie hat die sich geäußert im Alltag? Du hast ihn erlebt als Teamchef, aber auch später gemeinsam als Bayern-Trainer, du als Co-Trainer.
Ja, ich habe ihn erlebt als Spieler noch. Ich durfte mit ihm noch,
stimmt,
ich durfte mit ihm noch 3, 4 Bundesligaspiele spielen. Ich durfte sogar 2-mal gegen ihn spielen, wie er in Hamburg war. War noch eine Saison in Hamburg und dann in New York. Ja, das hat geprägt. Und die schönste Zeit war natürlich die Zeit in Italien. Wir haben da in so einem kleinen Schlösschen gewohnt. Und ja, Franz hat immer mit Balkon und immer die Tür aufgehabt. Und ich habe gleich daneben gewohnt. Und ab und zu, wenn ich dann rausgegangen bin zum Rauchen, schon wieder eine, hat er gesagt gehabt. Du, gib mir auch eine. haben wir dann halt zusammen eine gepafft.
Ja, gut, dass das dann die Journalisten nicht gesehen haben. Guido, wie kam es zum Spitznamen Diego, der dich ja bis heute begleitet?
Ja, wie kam das dazu? Ich glaube, ein Spitzname, der wächst irgendwo. Und ich habe es im Auge auch mal gesagt. Zum ersten Mal habe ich es eigentlich beim Auge mal gehört, beim 5 gegen 2, wo er gesagt hat, hey, du spielst ja wieder Diego. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich ihn gehört habe. Aber dann hat sich halt die WM so entwickelt, mit dem Holland-Spiel dann auch. Und dann bis zum Endspiel halt, als ich gegen den richtigen Diego gespielt habe, ist klar, dann hat auch der Rubenbauer, glaube ich, im Fernsehen gesagt, wir haben unseren Diego. Und so hat sich der Spitzname natürlich während der WM so aufgebaut und ja,
ich glaube, es ging aber auch um den Übersteiger bei deiner
beim
Vorlage.
Ja. Beim das war schon mal wieder so ein Meilenstein dazu, aber ich muss sagen, das ist am Anfang war es mir gar nicht recht, weil ich ja ein Fußballarbeiter war. Ich habe mir sehr viel erarbeiten müssen. Der Deko war der Künstler, der war ja einfach ein Genialer. Aber inzwischen ist es für mich eine tolle Sache, so genannt zu werden. Ich merke es auch oft, wenn ich mal irgendwo bin, auch selbst in Italien oder außerhalb von Deutschland, dann schauen die mich manchmal an und denken, ja, ist das oder ist das nicht? Und den Namen Buchwald kennen sie nicht, dann sagen sie irgendwie mal Diego, und dann ist so der Erkennungsmerkmal.
Sehr schön. Und was ist deine schönste Geschichte von vielen schönen Geschichten? Vielleicht auch rund ums Finale, Uli.
Ja, also es war ja meine erste WM. Ich war für die ARD da, sollte einen großen Film machen, egal was passiert. Dann sehe ich schon, wir konnten am Spielfeld mit einem Team sein. Das war damals noch für die teilnehmenden Mannschaften des Finales möglich. Und der Schlusspfiff kommt immer näher, Deutschland führt. Und dann habe ich zu meinem genialen Kameramann Michael Stier gesagt, pass auf, Michael, egal was jetzt passiert, im Moment des Schlusspfiffs packst du deine Kamera und rennst in den Mittelkreis. Egal was passiert, du musst der Erste sein und bring die Bilder. Er hat es gemacht und hat diese tollen Bilder, wo alles sich um seine Kamera herum spielt, eingefangen. Der Film hat damals angefangen. Dann kam nach 3,5 Minuten natürlich Polizei, großes Alarm, Carabinieri, aber es war egal, die Bilder waren im Kasten, uns wurden die Akkreditierungen genommen, war auch egal, weil natürlich das letzte Spiel war. Und so habe ich auch noch so ein visuelles Erlebnis einfach dann noch so in Erinnerung und habe einen schönen Anfang vom Film gemacht.
Also du bist dann früher ins Restaurant gekommen abend und hast gefeiert, oder?
So ist es.
Ja? Also ein bisschen ist Uli auch Weltmeister. Heute wären also mindestens 10 Leute nach 3 Sekunden hinter dir hergelaufen und hätten dir die Kamera weggenommen. Mein Erlebnis an die WM 90, da war ich ja leider noch nicht dabei, aber am Flughafen, als ihr damals aufgebrochen seid, habe ich mein erstes Interview mit Franz Beckenbauer geführt und ich konnte vor Aufregung kaum das Mikrofon hochhalten. Das weiß ich noch und er war wahnsinnig freundlich. Aber dieses Charisma, was du auch beschrieben hast, die Aura, war einfach unvergleichlich. So, 94 war ich dann dabei in den USA.
Ja.
Aber das nur nebenher. Jetzt Felix Fischer, unser Mann für Social Media. Was war denn da genau los heute bei Borussia Dortmund?
Boah, ja, das ist die Frage. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen und wirklich einigermaßen kurz. Heute um 12.16 Uhr hat sich Borussia Dortmund per Pressemitteilung gemeldet. War jetzt gar nicht so überraschend, dass es grundsätzlich zu dieser Trennung kam, aber der Zeitpunkt war dann doch überraschend. Hat die vergangenen Tage niemand so richtig damit gerechnet. Ich zitiere da gerne noch den ersten Satz. Borussia Dortmund und Sebastian Kehl haben sich gemeinsam, wichtiger Zusatz, auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt. Sebastian Kehl hat sich selbst dann natürlich auch zu Wort gemeldet, gesagt, ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Club. trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, da ist es wieder das Wörtchen gemeinsam, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen, sowohl für den BVB als auch für mich. Ich habe Borussia Dortmund viel zu verdanken und bin stolz, rund 24 Jahre Teil der BVB-Familie gewesen zu sein. Also schöne Worte von Sebastian Kehl. Die Fans, die sind da eher gespaltener Meinung. Die einen sind traurig, klar, dass er geht. Danke Kehli für alles, was du als Spieler und Verantwortlicher für unseren BVB geleistet hast. Vergisst man mittlerweile ja fast ein bisschen, dass er auch Spieler war. Aber es gibt auch einige Fans, die sich eher freuen über diese Trennung. Für BVB-Fans ist heute Geburtstag und Weihnachten in einem. Klar, sehr spitz formuliert, aber auch einfach gute Nachrichten aus Dortmund. Die Fans sich da also uneinig. Wir wissen natürlich auch, dass die Nachfolgeplanungen laufen. Halten euch und sie da sehr, sehr gerne auf dem Laufenden. Falls im Laufe der Sendung irgendwas passiert, schrei ich zu euch rüber, Patrick.
Sehr schön. Wir fragen auch gleich mal nach bei Jesko von Eichmann, der bei den News Borussia Dortmund für uns betreut. Lothar, würdest du sagen, diese Trennung war letztlich unvermeidlich?
Ja, ich glaube, dass es beiden gut tut, vielleicht neue Wege zu gehen. Ja, für Sebastian liegt ja, oder hört man, dass Hamburg sehr stark an ihn interessiert ist. Der HSV, nicht St. Pauli übrigens. Ja. Müsstest du ja auch wissen, als großer HSV-Fan. Gehört, ja. Und da liegt die natürlich die Möglichkeit, da als Sportchef zu arbeiten. Das, was Lars Ricken bei Borussia Dortmund macht, das ist ja nochmal so ein bisschen höher anzusiedeln. Und Sebastian war 24 Jahre BVB pur. Ja, 13 Jahre als Spieler, 3 Meisterschaften gewonnen.
780 Spiele in allen Funktionen.
Ja, und dann, ja, in allen Funktionen, richtig. Und dann noch 11 Jahre. Und er hat super Transfers gemacht und ab und zu natürlich auch bittere Niederlagen mit Borussia Dortmund. 2 Champions League Spiele verloren gegen Real Madrid, gegen den FC Bayern. Ja, aber trotzdem hat er große Fußspuren hinterlassen, weil 24 Jahre, würde ich schon sagen, sehr erfolgreich, sehr gut gearbeitet, sehr ehrlicher Typ, sehr sympathischer Typ. Und ich wünsche ihm nur alles Gute für den nächsten Schritt. Ich hoffe, dass er sich das reichlich überlegt hat. Und ich bin überzeugt, wer Sebastian Kehl bekommt, macht einen sehr guten Transfer.
Hat dich der Zeitpunkt, Klaus, ein bisschen überrascht? Es wurde immer mal so kolportiert, dass es so ein bisschen knirscht. Aber dass es jetzt heute dann sozusagen dazu
der
kam,
Zeitpunkt, war schon... Der Zeitpunkt ist ja komisch. Ich habe gestern das Spiel noch gesehen. Ja. Die drehen einen 2-0-Rückstand um und... Also ich habe ja keinen Einblick, was da alles passiert ist. Aber ich kann nur sagen, ich habe 10 Jahre Trainergeschäft gehabt, oder das Trainergeschäft getätigt. Ich müsste nicht mehr machen. Und wenn es dann hier passiert, bei einem, der so lange bei Dortmund war und so viele Spiele gemacht hat, dann nach dem 2-0-Rückstand, nach 3-2 Gewinn und es heute alles an die Öffentlichkeit kommt, da muss ja vorher schon was passiert sein, ja.
Gut, wenn man sich jetzt strategisch überlegt, könnte man sagen, als Sportdirektor jetzt und der Verein, wenn die sich trennen, dann haben beide die Möglichkeit, sich neu auszurichten. Auch natürlich im Hinblick darauf, dass dann im Sommer ja die nächste Transferperiode ansteht. Wie waren deine Gedanken, als du von dieser Trennung gehört hast?
Ja, meine Gedanken waren eigentlich auch so, dass Sebastian Kehl war ja ein Gesicht von Dortmund. Absolut. Und das Gesicht gefällt es irgendwo. Auf der anderen Seite habe ich schon früher immer wieder gedacht, Ricken und Kehl, die wollten eigentlich die gleiche Position haben, den gleichen Job haben im Endeffekt. War ja schon mal vor 1-2 Jahren immer wieder das Thema. Deshalb denke ich, war es irgendwo eine logische Sache, weil der Sebastian, glaube ich, auch noch den nächsten Schritt oder eine höhere Position haben möchte im Endeffekt. Und vielleicht hat er in Hamburg dann auch die ganz, ganz große Chance. Das ist das eine. Das andere, denke ich, der Zeitpunkt ist überraschend. Auf der anderen Seite Dortmund, was kann Dortmund dieses Jahr noch erreichen? Eigentlich Champions League, ja klar, 2. Platz, haben sie aber auch relativ sicher. Meister wird es nicht. Also haben sie so vielleicht schon für die Zukunft, können beide planen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, jetzt gehen wir das auch mal in die Öffentlichkeit. Vielleicht ist auch Anfrage Hamburg noch da. Also von daher denke ich mal, ist auf einer Seite jetzt überraschend für einen Außenstehenden, vielleicht aber intern denkt man, vielleicht ist es ganz, ganz gut für alle Seiten.
Ja, ich glaube, für Sebastian Kehl wird es auch einen größeren Markt geben, nicht nur den HSV, ja, der VfL Wolfsburg Fall, ja, beispielsweise. Vielleicht ist das Ausland auch ein Thema, das wird man sehen. Uli, wie siehst du es?
Also ich hatte ja von Außenstehend aus München sehend, wenn man da auf die Borussia schaut, dieser permanente Streit in den letzten Jahren mit Sven Mislintat, mit Lars Ricken, dann haut das Matthias Sammer immer wieder dazwischen. Und ich hatte so das Gefühl, er war so ein bisschen der Watschenmann des BVB. Also so auch fürs Publikum, für die Außenwirkung. Das, was Emre Can Die haben da irgendwie so einen Hang zu sowas. Auf dem Feld war es Emre Can, der immer an allem schuld sein musste. Und auf außerrum war es immer Sebastian Kehl. Und ich kann auch gut verstehen, dass der auch keinen Bock mehr drauf hat. Und wenn er ein gutes Angebot hat, macht er sicher alles richtig.
Gut, dann wollen wir jetzt noch mal nachfragen, ein paar Hintergründe einholen von Jesko von Eichmann, der gesundheitlich lädiert ist und sich dennoch zur Verfügung stellt. Dafür, Jesko, schon mal ein herzliches Dankeschön und viele Grüße Richtung Westen. Ja, wie hat sich das nach deinen Informationen jetzt zugetragen? Soweit ich weiß, war es ja eine turnusmäßige Sitzung, bei der man sich dann irgendwann sozusagen in die Augen geguckt hat und gesagt hat, okay, also vielleicht ist eine Trennung jetzt eine gute Idee.
Genau, heute Morgen saßen dann Carsten Kramer, Lars Ricken und auch Sebastian Kehl eben zusammen und haben geredet. Und irgendwann kam dann das Thema wohl dahin, dass wie es weitergeht. Und dann ist man sich in diesem Gespräch tatsächlich auch heute Vormittag, heute Morgen dann einig geworden, dass es nicht mehr weitergeht. Und zwar gemeinsam. Und ihr habt schon ganz viele gute und richtige Dinge gesagt. Watschenmann des BVB fand ich interessant, was Uli gesagt hat. Denn so war es tatsächlich auch ein bisschen, auch bei den Fans. Und die öffentliche Meinung und die große Meinung der emotionalen BVB-Fans spielt da auch einfach eine Rolle. Und da hatte Sebastian Kehl einen schweren Stand. Das hat mich immer so ein bisschen an Berti Vogts erinnert, der immer gesagt hat, wenn ich über Wasser laufe, dann sagen sie, ich kann doch nicht mal schwimmen. Und so war es auch ein bisschen bei Sebastian Kehl, der am Ende fast nichts mehr richtig machen konnte. Und deswegen macht diese Trennung irgendwo auch Sinn. Auch die ganzen Konflikte habt ihr auch angesprochen mit Sven Mislintat, aber auch mit Hans-Joachim Watzke schon ganz am Anfang seiner Zeit als Sportdirektor.
Welche Rolle hat aus deiner Sicht Berater Matthias Sammer gespielt, dem man nachsagt, dass er Sebastian Kehls Wirken nicht unkritisch gewürdigt hat?
Er ist kein Fan von Sebastian Kehl. Daraus hat er auch eigentlich nie wirklich einen Hehl gemacht. Hat ja dann auch bei uns bei Sky mal gesagt oder hat dann einigen Führungspersonen beim BVB die Führungsqualität abgesprochen. Hat damit sehr eindeutig, uneindeutig Sebastian Kehl gemeint. Das sind dann natürlich auch so Tröpfchen, die irgendwann dann auch so ein Fass zum Überlaufen bringen.
Jetzt ist es so, dass Sebastian Kehl, ich habe das eben schon mal angesprochen, so roundabout 780 Spiele für den BVB sozusagen bestritten hat, als Aktiver beziehungsweise als Funktionär, ein Gesicht dieses Vereins. Hans-Joachim Watzke hat sich ja auch weitgehend zurückgezogen, war gestern mal bei uns beim Topspiel, aber findet nicht mehr so häufig statt. Wie groß ist dieser Verlust auch an Identifikation für Borussia Dortmund? An prägenden Gesichtern?
Ja, Identifikation auf der einen Seite. Absolut, genau. Also er war ja auch derjenige, der in guten wie in schlechten Zeiten dann auch vor die Kamera getreten ist und auch da eine richtig gute Figur gemacht hat. Ne? Also er war ja sehr eloquent, sah dann auch vor der Kamera, konnte sich gut bewegen, sah gut aus. Das spielt ja auch alles da tatsächlich mit rein. Manchmal musste er eben auch Dinge verkaufen vor der Kamera, von denen er vielleicht nicht so 100% überzeugt war. Aber auch das hat er dann im Sinne des Vereins gemacht. Das ist etwas, was du dann auch in seiner Nachfolge erstmal finden musst. Jemanden, der dann auch so souverän ist, auch mal schafft, viel zu reden und wenig zu sagen. Das ist ja auch, wenn du ständig vor die Journalisten musst, auch durchaus etwas, was wichtig sein kann. Aber auch da hat er weitestgehend einen wirklich guten Job gemacht. Und das ist etwas, was dann eben auch ersetzt werden muss.
Jetzt gibt es im Prinzip noch zwei ganz spannende Fragen. Zum einen den Verein betreffend. Gibt es schon jemanden, der als möglicher Nachfolger gehandelt wird? Es wird immer wieder der Name Krösche genannt, aber dazu habe ich heute im Laufe des Tages durchaus auch zweifelnde Stimmen gehört.
Ja, Markus Krösche ist natürlich eine interessante Person, wurde auch immer mal wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Aber Markus Krösche würde keinen Schritt zur Seite machen von Eintracht Frankfurt zu Borussia Dortmund und als Sportdirektor unter einem Lars Ricken agieren. Das würde nicht funktionieren. Und nach unseren Infos ist auch Markus Krösche aktuell kein Kandidat, zumal sie beim BVB tatsächlich eher kurzfristig suchen. Also sie wollen das jetzt nicht in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr machen, sondern hier geht es eher um Tage und Wochen. Und da ist eben jetzt Ole von der SV Elversberg nach unseren Infos ein Kandidat, der in diese Sportdirektorenrolle oder wie sie dann auch immer ausgestaltet werden würde, bei Borussia Dortmund rutschen könnte. Er wird auf jeden Fall nach unseren Infos durchaus diskutiert.
Okay, also das ist jemand, der in Elversberg einen sehr guten Job gemacht hat. Das würde dann dafür sprechen, dass Ricken wirklich klar die Nummer eins ist und Bog dann derjenige ist, der sozusagen dann das viel zitierte Diamantenauge sein soll. Ich nehme einmal Lothar mit rein und auch die Runde, weil Lothar hat mich so angeguckt, als du gesagt hast, na ja, mit Krösche, wie siehst du das mit Markus Krösche?
Würde
das
ja, also es wäre kein Schritt auf die Seite von Markus Krösche. Frankfurt ist Siebter, spielen wahrscheinlich nicht international im nächsten Jahr. Dortmund spielt immerhin Champions League und ist seit Jahren eigentlich die Nummer zwei, auch wenn Leverkusen hier mal zwei Jahre gehabt hat. Aber wenn man so die letzten zwei Jahrzehnte nimmt, ist eben Dortmund die Nummer zwei in Deutschland hinter Bayern München. Und deswegen wäre das schon ein Schritt nach oben in der Leiter. Nicht ganz nach oben, da steht nämlich der FC Bayern. Aber auch mit Max Eberl ist er noch nicht verlängert worden beim FC Bayern. Also könnte man ja da auch vermuten, warum lässt sich der FC Bayern so lange Zeit? Wenn man mit Max Eberl zufrieden ist, dann könnte man ja eigentlich auch verlängern. Und auf Krösche hat ja auch der FC Bayern mal vor eineinhalb, zwei Jahren so ein Auge geworfen. Und das wäre ein noch größerer Schritt nach oben. Aber natürlich passt Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt. Aber wie gesagt, bei Sebastian Kehl hat man auch gemeint, er ist verwurzelt mit Borussia Dortmund. Dann jetzt doch dann irgendwann mal die Entscheidung, dass man getrennte Wege geht. Und so kann es überall bei jedem Verein passieren. Und ich glaube, wir jetzt von außen können viel hineininterpretieren. Aber ich bin nur ein bisschen zusammengezuckt, wie man gesagt hat, Frankfurt oder Dortmund ist auf der Höhe wie Frankfurt. Ich sehe da Dortmund schon noch ein bisschen höher.
Du darfst noch einmal das Ganze einordnen, Jesko.
Das, was Lothar gesagt hat. Also ich sehe Markus Krösche dann, der nächste Schritt ist für ihn eine Vorstandsposten, ne? Wäre jetzt so meine Entwicklungsperspektive. Aber natürlich hat Lothar auch recht, dass Borussia Dortmund mit Sicherheit die zweitinteressanteste Adresse im deutschen Fußball ist. Und wenn da einer kommt und sagt, möchte Sportdirektor werden, denkt man da sicherlich einen Moment drüber nach. Aber dass ein Markus Krösche unter einem Lars Ricken bei Borussia Dortmund arbeitet, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
Kurz und noch. Sommer.
Ja.
Guido? Ja, da bin ich bei ihm, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Markus Krösche jetzt als nächsten Schritt von Frankfurt nach Dortmund geht und dann aber den Lars Ricken über sich hat im Endeffekt. Kann mir auch schwer vorstellbar für mich ist.
Wie schnell wollen die Dortmunder, um diesen Komplex abzuschließen, denn einen Nachfolger präsentieren? Soll das zeitnah, hast du eben gesagt, kann man das ein bisschen präziser noch fassen?
Ja, schwierig. Wir sind da auch in der Recherche natürlich, haben eben den Namen Ole Boog der uns da entgegengekommen ist. So schnell es geht, ne? Und wie schnell das dann sein wird, das werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen. Aber das Ziel vom BVB ist es ganz klar, zeitnah eine Lösung zu finden und nicht ewig zu warten.
Und zu Sebastian Kehl, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass der HSV potenziell interessiert sein soll. Mir würde der VfL Wolfsburg einfallen, auch andere mögliche Clubs. Weißt du, wohin die Reise für ihn gehen könnte?
Also da waren auch unsere Infos tatsächlich am Anfang des Jahres schon, dass da der Hamburger SV schon mal nachgefragt hat, ob das eine Möglichkeit wäre, beziehungsweise der HSV dann über Sebastian Kehl nachdenkt. Aber viele andere Clubs, du hast Wolfsburg genannt, sind sicherlich Möglichkeiten. Auch da war er schon mal im Gespräch. Aber das wird jetzt die Zukunft zeigen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sebastian Kehl schon lange plant, Borussia Dortmund zu verlassen, sondern dass das jetzt auch ein relativ kurzfristiger Prozess gewesen ist.
Jesko, vielen Dank für die Einordnung. Viele Grüße zu dir. Dankeschön und gute Besserung natürlich. Klaus, wir sagen jetzt einige Beobachter, dass es eigentlich alles in allem gar nicht so schlecht sei, weil Borussia Dortmund mit Kehl an einen Punkt gekommen ist, wo es irgendwie nicht weitergeht und umgekehrt Kehl aus der viel zitierten Komfortzone rauskäme. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass der BVB immer hinterherhinkt, ich habe es vorher schon gesagt gehabt, in verschiedenen Seiten, hinter den Bayern. Wer jetzt welches Amt ausführt, das glaube ich ist egal. Die müssen sich kümmern, dass sie eine Mannschaft zustande bringen, die den FC Bayern Parole bieten kann.
Wie findest du denn bisher die Dortmunder Saison?
Das Spiel gestern gesehen gehabt, das war, ja, da ist schon was da. Ich habe, weiß nicht wie oft, in dem Stadion gespielt. Da bringt die Stimmung schon was mit. Aber ich glaube trotzdem, man sieht jetzt an 8 oder 9 Punkte hinter den Bayern oder international, es fehlt mir ein Tick. Und ob jetzt da Namen genannt werden, ob Krösche oder wie sie alle heißen, das müssen die unter sich ausmachen.
Findest du, dass Dortmund manchmal offensiver die Ambitionen äußern sollte? Oder sind sie einfach nur realistisch, weil sie sehen, naja, also der Club vor uns ist halt der FC Bayern München?
Ich glaube, sie sind mittlerweile realistisch genug und sehen, wir sind zu weit weg vom FC Bayern. Hm.
Uli, was meinst du? Ist das Neustart für alle Beteiligten? Ein Sprung, sagen wir ruhig mal, ins kalte Wasser, der aber dann erfrischend sein könnte?
Ich fehlt mir so ein bisschen im Moment das wirkliche Momentum dazu, weil sich ja nicht wirklich was ändert. Ja? Also im Hintergrund droht wie immer Aki Watzke, wie in München immer Uli Hoeneß hinterüber jedem Vorstand drohen wird. Und da müssen sie sich auch wirklich strukturell was verändern. Eine Identität, für welchen Fußball steht die Borussia, wie soll es ausschauen? Gestern, zweite Halbzeit, wenn ich mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ja, warum lässt er nicht nur unter Druck so spielen? Wenn der gegen Bergamo in der zweiten Halbzeit genauso gespielt hätte, dann hätten sie zu Hause 4-0 oder 5-0 gewonnen und dann wäre das Rückspiel uninteressant gewesen. Nur von meinem Gefühl her, also da muss ich was tun. Ich kenne auch die Rolle von Matthias Sammer nicht, der zwar immer der Mahner ist, aber ich habe so das Gefühl, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, entscheidungsfreudig war er noch nie und da duckt er sich dann weg. Also ich sehe das alles nicht so, ja, also... Mhm. Das ist ja eine Aktiengesellschaft und da fehlt mir so die klare Struktur.
Darfst gerne laut reden, Klaus.
Nee, ich kenne ihn zwar mal zu wenig. Ja. Ja. Er war ein guter Spieler. Und ich halte mich da raus jetzt. Ja. Das müssen die Dortmunder selbst entscheiden, was sie da machen.
Ja, aber der Matthias, ich kenne ja wahrscheinlich am besten von uns alle. Ich habe mit ihm gespielt, gleich nach der Wende. Und der Matthias ist einer, der total detailverliebt ist, der unheimlich viel Sachverstand, Fußballverstand hat. Aber er ist ein Berater, er ist kein Entscheider. Natürlich tut er Watzke beraten und ist auch mit dem Lars Ricken, glaube ich, sehr, sehr eng beieinander.
Waren ja auch Mitspieler.
Waren auch Mitspieler damals und hat in Dortmund ja auch was Tolles geleistet damals, auch als Trainer damals.
Absolut.
Und Meister muss man ja schon sagen, er hat unheimlich viel Ahnung vom Fußball. Aber die Entscheider müssen ja andere sein. Als Berater bist du ja nicht der Entscheider, sondern du musst halt ganz genau detailliert sagen, so und so sieht es aus, so ist der Stand der Dinge, diese Spieler brauchen wir, da brauchen wir vielleicht Geschwindigkeit, da brauchen wir vielleicht eine Kopfballstärke, aber den Zusammenhalt, die Mannschaft aufbauen, Kaderplaner, ist er ja in dem Sinne ja nicht im Endeffekt. Aber ich muss auch mal eins sagen, da sind sie Nummer zwei, ganz klar, eindeutig hinter Bayern München. Aber die Punktzahl in der Bundesliga, die ist klasse. Das kann auch Nummer eins sein. Also die haben, glaube ich, über einen Zweieinhalb-Schnitt. Bayern ist natürlich ganz außergewöhnlich überragend. Also die Punkte in der Bundesliga sind absolut okay. Ich glaube, die Bundesliga-Runde machen sie sehr, sehr gut. Wenn man nur rein die klar, Fakten
bitter,
und sagt,
bitter ist natürlich das bitter Ausscheiden
in und DFB-Pokal. Das sind die zwei Dinge, wo sie halt nicht gut waren. Aber die Liga selber ist okay.
Lothar, du hast ja gestern Hans-Joachim Watzke am Tisch erlebt. Ist dein Eindruck, dass er sich zurücknimmt oder dass er immer noch im Hintergrund einfach aufgrund seiner Persönlichkeit dann eben doch immer so schwebt?
Ja, du hast es ja gerade selbst gesagt, er ist das erste Mal wieder am Tisch gekommen. Ja. Also er hat sich schon ein bisschen in seine Position geschoben. Aber andererseits muss man sagen, Matthias ist Berater. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Aber dieser Berater ist ein Berater von denjenigen, die Entscheidungen treffen. Ja. Also hat er schon einen starken Einfluss. Ja. Und ich sage auch, Matthias macht sich sehr viel Gedanken über Fußball. Alles in Ordnung. Ich hoffe, dass Joachim Watzke da bleibt, wo er in den letzten 2,5 Monaten nicht zu sehen war. Nämlich nicht da vor der Kamera, sondern er kümmert sich um den Verein und hat eben auch die Verantwortung an andere, an ehemalige Spieler weitergegeben. Und dann sollen diese Spieler auch diesen Job machen. Er kann natürlich mal beratend auch seine Meinung äußern. Das finde ich auch in Ordnung. Aber die Entscheidungsträger muss Lars Ricken sein. Der hat die Position, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und das hat ja bei Bayern München auch nicht so ganz funktioniert, wie Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić da war. Da ist dann auch sehr viel Einfluss von außen gekommen, von Uli Hoeneß und von Karl-Heinz Rummenigge. Also dann sollte man sich auch an seine Position halten, die man im Endeffekt ja freiwillig hergegeben hat, um was anderes zu machen.
Würde jetzt, wenn wir noch mal auf Kehl schauen, so ein Name wie Mats Hummels bei dir eine gewisse Idee auslösen oder käme das noch zu früh?
Wenn Mats bereit wäre, kann er sich ganz sicher in diese Position hineinarbeiten. Aber ich glaube, Mats ist noch nicht ganz so weit, noch nicht so lang entfernt vom aktiven Fußball. Aber jetzt Kollege von uns für den falschen Sender, aber trotzdem, er macht seine Sachen gut, er hat sehr viel Sachverstand, er hat sich immer für Fußball interessiert, auch über den Tellerrand hinausgeschaut, als Spieler Verantwortung übernommen. Und das könnte mal jemand werden für den BVB in Zukunft in einer sportlich verantwortlichen Position.
Mal schauen, wie die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sich da entscheiden und auch spannend, wohin dann letztlich der Weg von Sebastian Kehl in näherer Zukunft führen wird. Wir wollen gleich sprechen über die Situation beim 1. FC Köln. Die ist auch, wenn man das über den Tag heute verfolgt hat, auch total spannend. Und wir schauen, ob Lukas Kwasniok in 2 Minuten, wenn wir uns wieder melden, noch im Amt sein wird und wollen das dann auch besprechen. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die Situation beim 1. FC Köln. Gestern retteten die Kölner noch ein Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Aber so richtig schlau wird man nicht aus ihnen. Und das gilt, Vinko Bicanic, auch für das Verhältnis zwischen Trainer und Verein.
Markiert ein fast missglückter Handschlag zwischen Trainer und Sportdirektor gestern das Ende einer Traineramtszeit in Köln? 2 Stunden davor.
Kaum hat's Derby begonnen, liegst du 0-1 hinten. Das ist das Tor! Das ist die Führung!
Ich glaube, wenn du bei so einem wichtigen Spiel so schlecht ins Spiel reinkommst, dann ist es sehr schön.
El Mala! Was ist denn hier los? Ache! Köln dreht das Spiel!
Dann ist es sehr schön, dass die Mannschaft da so ein Signal gezeigt hat, so eine Reaktion gezeigt hat.
So weit, so gut gestern in Köln. In einem Spiel, das Lukas Kwasniok gewinnen muss, um seinen Job nicht zu verlieren. So die allgemeinen Erwartungen im Vorfeld jedenfalls. Eine Situation, mit der Kwasniok vor wie nach dem Derby zu leben weiß.
Ich habe das schon vor 8 Wochen gesagt, ich werde um diesen verdammten Job hier kämpfen mit allem, was ich habe, weil ich absolute Überzeugung bin. Ich bin der richtige Mann am richtigen Ort, mit der richtigen Mannschaft, im richtigen Verein.
Trainer, Ort, Mannschaft und Verein, das schien doch richtig gut zu passen zu Beginn. Doch Risse taten sich auf nach gar nicht allzu langer Zeit. Aus dem Fanlager kam Ablehnung. Die Ergebnisse blieben allmählich aus. Und so spitzte sich die Lage zu, wurde ein Derby-Sieg quasi zum Muss erklärt. Und zunächst sieht's ja gut aus.
Wie die Mannschaft dann einfach zurückkommt, Dinge umsetzt und ja, ihr Leben auf dem Platz lässt, die Mentalität an den Tag legt, muss ich sagen, ja, à la bonheur.
Allerdings passiert dann, was nicht passieren soll.
Und der ist drin, der Ausgleich! Hier ist Kastrop mit dem Rechten! Wow! Ein ansatzloses Ding!
Ein herber Rückschlag im Abstiegskampf bahnt sich an. Ist diese Mannschaft in diesem Derby zu schwach für Gladbach und am Ende zu schwach für die Liga?
Der ist drin! Erik Bartel mit dem Ausgleich!
Mehr als ein Unentschieden aber ist nicht drin für den FC an diesem Tag.
Und wir können alle die Tabelle lesen. Und deswegen ist der Punkt heute leider zu wenig.
Zu wenig für Lukas Kwasniok? Der verweist in eigener Sache auf eine pikante Statistik.
Kein Verein in der Bundesliga ist öfter abgestiegen als der 1. FC Köln seit 97, 98. Man hat immer den Trainer gewechselt, aber das Ziel nicht erreicht.
Interessanter Hinweis, oder? Von Neururer zu Köstner, von Lienen zu Funkel und von Funkel zu Koller und so weiter und so fort. Kein Feuerwehrmann, kein Interimstrainer, kein Retter, einfach keiner hat's geschafft, was Lukas Kwasniok bis zuletzt sicher ist, schaffen zu können.
Ich bleib dabei, wir werden unser Ziel erreichen, zu 100%.
Zu 100% hinter den Trainer stellt sein Vorgesetzter sich nach dem Derby aber nicht.
Eine große Enttäuschung, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Wie ich eben gesagt habe, die Erwartungshaltung waren klar 3. Und wir werden uns da jetzt Gedanken machen. Ich werde auch ganz in Ruhe eine Nacht drüber schlafen.
Die Nacht ist rum, das Ergebnis noch nicht bekannt. Markiert ein missglückter Handschlag zwischen Trainer und Sportdirektor das Ende einer Traineramtszeit in Köln?
So, jetzt gibt es gerade, wie ich es eben im Grunde angekündigt habe, während der Beitrag lief, offensichtlich neue Entwicklungen in Köln, die Trainerpersonalie betreffen. Felix, welche?
Genau so ist es. Ich check nebenbei natürlich auch immer wieder die Website, Twitter, Instagram und Co. und versuche auch das Offizielle dann rauszukriegen. Aber die Kollegen der Bild sagen tatsächlich gerade, dass die Entscheidung endgültig getroffen ist, dass Lukas Kwasniok entlassen wird. Und wenn man sich das so anguckt, wie es gestern zum Beispiel auch war bei Thomas Kessler, beim Sportgeschäftsführer, dann klang es schon sehr, sehr, als würde es eben dazu kommen. Wir müssen das jetzt sachlich und rational analysieren. Wir sind enttäuscht, weil wir nur einen Punkt geholt haben. Die Erwartungen waren klar, 3 Punkte. Wir werden uns Gedanken machen und ich werde auch ganz in Ruhe eine Nacht drüber schlafen. Jetzt scheint es also so zu sein, als wäre die Entscheidung dann endgültig getroffen.
Dankeschön, Felix, für diese erste Information. Aber wir behandeln das immer noch mit der gebotenen Zurückhaltung. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung dazu, sondern das ist jetzt zunächst einmal die Meldung, die Bild Online gestellt hat. Es würde einen tatsächlich, Felix hat es gesagt, nicht wirklich überraschen. Uli, wie siehst du es?
Gestern, das war ja viel, das Interview war vielsagend. Der Handschlag war noch vielsagender. Dann hat er ja gesagt, wir werden uns heute zusammensetzen und darüber reden. Aber der war bei dieser Besprechung gar nicht mit dabei. Hat irgendwelche Wäsche gebracht zum Trainingsgelände, ist wieder
beim
weggefahren.
Beim Stadtpark spazieren
etwas. Ja, oder, also da sprach alles dafür. Ich kann es überhaupt persönlich als Außenstehender nicht nachvollziehen. Vollkommen irrsinnig. Die haben gut gespielt, haben auch für einen Aufsteiger echt was hergemacht. Der passt gut dazu. Ich habe keine Ahnung, was da noch alles vorgefallen ist. Vielleicht hätte er Tim Lemperle noch als Mittelstürmer gebraucht und auch sonst in der Freizeit, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist vorher schon festgestanden, weil sonst wäre nicht so ein Riesentamtam draus gemacht worden. Also, ich weiß, wie das Trainergeschäft läuft.
Beim Rausfliegen auch?
Beim Rausfliegen auch, ja. Ich bin nach Nürnberg, wie ich Trainer in Nürnberg war. Ich bin zum Training gefahren, da waren schon 10 Journalisten heraus. So, der Augenkroller, was machen Sie denn hier? Sie haben so ihr Training. Ja, der neue Trainer ist schon in der Kabine. So ging das. Ja.
Wann war das?
Wie ich in Nürnberg Trainer war.
Wer war Präsident? War das noch Schmelzer?
Rot.
Michael A.
Und ja. dann so, ich gehe jetzt in die Kabine und hole meine privaten Klamotten. Und was machen Sie dann? So, dann fahre ich ins Führerhauptquartier. Ja, was machen Sie dann? Da holen wir die Tapferkeitsmedaille ab.
Ja.
Okay. So ist das gelaufen. Ich weiß, wie es heute läuft. Aber es ist doch klar, es geht doch schon seit gestern rund. Da tut sich da was. Die machen doch keinen Rückzieher mehr.
Ja. Gut, also Lothar, wie siehst du das? Also wenn jetzt tatsächlich Kwasniok sozusagen der Leidtragende sein sollte.
Ja, okay, der Trainer, du weißt das, ist meistens dann der Verantwortliche und die Punkteausbeute ist ja nicht erreicht worden. Man hatte ihm ein Ultimatum gestellt, letzten 3 Spiele, 4 Punkte, es sind 2 geworden. Man muss sagen, 2 Punkte nach Rückstand immer noch aufgeholt. Gestern gegen Mönchengladbach waren sie zurückgelegen, in Hamburg waren sie zurückgelegen. Also ich glaube, dass die Chemie zwischen den Trainer und der Mannschaft auf jeden Fall bis zum letzten Moment intakt war. Aber anscheinend sind viele Dinge dem Verein nicht so gelaufen, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt haben. Mhm. Ich gehe davon aus, dass der Verein sich natürlich auch schon ein bisschen umgeschaut hat, weil es ist ja schon seit längerer Zeit ein Thema. Und ich wünsche den FC Köln natürlich, dass sie da das richtige Näschen haben, dann einen Nachfolger zu finden, der dann diese Punkte holt, die Kwasniok nicht geholt hat. Er war sehr offen, sehr ehrlich bei jedem Interview, sehr unterhaltsam unter anderem auch. Und ich glaube, er hat aus seiner Mannschaft sehr viel herausgeholt. Aber zum Schluss, ich glaube, in den letzten 15, 16 Spielen, ja, nicht mehr das, was er gebraucht hätte, um seinen Job zu retten. Sie sind super in die Liga gestartet. Ich glaube, sie waren irgendwann mal auf den 7. Tabellenplatz gestanden. Aber natürlich, jetzt ist der 27. Spieltag. Und wenn St. Pauli heute gewinnen sollte gegen Freiburg, dann sind sie auf den Relegationsplatz. Und das ist natürlich ein Weg, den die Kölner dann irgendwann auch stoppen müssen, die Verantwortlichen. Und ich glaube, deswegen ziehen sie jetzt dann die Reißleine, wenn es wirklich so sein sollte, dass Kwasniok gestern sein letztes Spiel gehabt hat.
Ja, schade irgendwie. Ne? Ist ein Typ, finde ich. Auch ein Typ, der mit seiner ganzen Emotionalität gut nach Köln gepasst hat. Als Trainer hat er auf mich eigentlich auch einen guten Eindruck gemacht. Man kann jetzt nicht wegdiskutieren. Ich glaube, nur 2 Siege in den letzten 18 Spielen. Irgendwo spielen logischerweise nicht nur irgendwo, sondern Ergebnisse spielen eine Rolle.
Ergebnis, Tabellenplatz, um das geht's doch.
Ja, aber Köln ist Aufsteiger. Er hat wahrscheinlich am Anfang zu viele Punkte geholt, dass man schon ganz andere Erwartungen dann hat. Mhm. Und das fällt ihm jetzt auf die Füße, weil eigentlich haben sie ja Punkte. Das ist dann
du willst sagen, die Punkte sind falsch verteilt worden.
Deswegen, aber er hat auch Druck bekommen, immer ständig. Es war ja schon vor Wochen immer wieder so ein Thema, wo man eigentlich das als Außenstehender gar nicht so nachvollziehen konnte.
Ja, aber Guido, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass die Fans wahnsinnig viel Macht in Köln haben. Das Präsidium ist quasi von den Fans, von den Gnaden der Fans dort zu Hause. Und es gibt eine Gruppierung in Köln, die den Kwasniok einfach nicht haben wollten, weil sie sagen, der passt nicht, der soll nicht hierher. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Fans in diesem Fall zu viel Einfluss dann auch haben oder sich der Kessler auch denen beugt. Also schwierige, weil allein die sportliche Leistung kann es nicht sein.
Ja, aber man muss ja ein bisschen analysieren und die Mannschaft kann mit dem Trainer. Das sieht man an der Leistung, wenn man die Spiele angeschaut hat, die Mannschaft war richtig heiß drauf, die wollten und haben alles gegeben eigentlich. Vielleicht ist die Mannschaft auch nicht besser wie jetzt. Der Tabellenplatz gerade auch entspricht. Also von daher muss ich sagen, das wird für jeden neuen Trainer, wenn es ein neuer kommt, unheimlich schwer aus der Mannschaft René noch mehr Wagner rauszuholen.
René Wagner, der bisherige Assistent, der vor allem taktisch einen sehr guten Ruf hat, der auch über einen guten Draht zur Mannschaft verfügen soll, wird vorläufig übernehmen. Friedhelm Funkel,
der letzte Woche hier war, wird ja auch immer gehandelt,
aber aktuell ist es René Wagner. Man fragt sich natürlich, was soll er dann am Ende jetzt wirklich besser machen, also mehr doch, gewinnen, das ist relativ klar.
Was kann der Trainer ändern jetzt?
Ja,
was kann er, ob jetzt ein neuer Trainer kommt, glaubst du, dass der die nächsten 3-4 Spiele gewinnt? Kann man nicht vorstellen.
Ich finde schon, dass es grundsätzlich Argumente gibt, mal für Trainerwechsel. Das hat man immer mal gesehen. Ja. Aber in diesem Fall habe ich auch den Eindruck, dass das Ganze eigentlich lebt.
Ihr habt gerade gesprochen, am Anfang haben sie Punkte gemacht ohne Ende. Ja. Jetzt stagnieren sie halt einmal, weil es vielleicht nicht läuft. Warum und wieso, kann man von außen nicht sagen. Aber gut, wenn es jetzt läuft, ist der Trainer schuld.
Ja, ihr habt es ja gerade gesagt, der Tabellenplatz und die Punkteausbeute in den letzten 16 Spielen, das war zu wenig. Das sind einfach zu wenig Punkte gewesen. Und man hatte jetzt nicht nur verloren gegen Mannschaften, die in die Champions League spielen, sondern eben auch die im Abstiegskampf drin hängen. Auch vor allem das Derby gestern mit dem Gladbach. Ja, ein besonderes Spiel für die Kölner, auch für die Gladbacher übrigens. Und da ist dann noch mal diese persönliche Rivalität da oder die Club. Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften, die ja im Endeffekt sehr groß ist. Ja, und von dieser Seite her ist halt jetzt sehr viel zusammengekommen, das gegen den Trainer spricht. Ja, aber trotzdem, ich sage auch, wenn eine Mannschaft zweimal einen Rückstand aufholt, dann zeigt ja, dass sie eine Mentalität hat und den Trainer im Endeffekt folgt. Aber das langt nicht. Das langt nicht für den FC Köln. Und ich bin überzeugt, dass das ja eigentlich schon seit 2-3 Wochen klar sein muss, aufgrund dieser ganzen Geschichten, die ja schon geliefert worden sind und dieses Ultimatums, die Punkte zu holen. Also ich glaube, dass das eben schon ein längerer Prozess ist.
Welche Rolle hat sein Umgang mit El Mala gespielt, dem neuen Podolski?
Ja, das hat vielleicht auch eine kleine Rolle mitgespielt, aber ich glaube, die Verantwortlichen von Köln, die haben jetzt auch vor der Länderspielpause, haben sie eine Entscheidung machen müssen im Endeffekt, weil wenn sie es gesagt hätten, sie machen so weiter oder gehen mit ihm weiter, dann kann man in 2-3 Wochen nicht nochmal einen Trainerwechsel machen, das ist zu spät. Wahrscheinlich haben die Verantwortlichen auch da Gedanken gemacht.
Aber es gibt schon seit Wochen keine Unterstützung, das ist ja auch der Punkt, es geht ja schon seit Wochen. Da hätten sie hergehen müssen, jetzt nur Kwasniok und dann Ding. Aber so rumeiern schon seit Wochen
nicht. Gut, jetzt ist Länderspielpause, das ist der natürliche Zeitpunkt, wenn man was verändern will. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn du den Assistenten zum Chef machst, hast du dann wirklich einen Neustart? Das sind Fragen, die Kölner Verantwortlichen mit Sicherheit genau überlegt und bedacht haben werden. Und jetzt fragen wir nach bei Felix. Wie sind grundsätzlich die Einschätzung der Fans zur Personalie Kwasniok?
Durchwachsen, würde ich mal sagen. Also erstmal fürs Protokoll. Ich habe natürlich Instagram und die Website weiterhin. Da ist es tatsächlich noch der letzte Artikel, den es hier gibt, zum Derby gestern, zum 3:3. Eine Einheit, Kwasniok nach Köln, Borussia Mönchengladbach. Wir halten es natürlich weiter im Blick. Es war gestern dann nach dem Spiel vor allem die Reaktion, dass die Fans teilweise nicht verstehen, was auch in der Runde schon so ein bisschen anklang. 3 Punkte als Erwartung von Köln im Derby ist wild. Keiner wird es besser machen. Ich würde ihn behalten. Was erwartet ihr denn? Es war doch klar, dass gegen den Abstieg gespielt wird. Also das so ein bisschen der Grundtonus, kann man sagen. Und übrigens, um nochmal auf die Aktualität zu gucken, St. Pauli führt 1:0 gegen den SC Freiburg, heißt im Moment tatsächlich dann der erste FC Köln auf dem Abstiegsrelegationsplatz.
Nicht schön für die Kölner. Und wenn wir einmal nochmal den Bogen spannen, generell zum Thema Abstiegskampf. Klaus Augenthaler war unter anderem auch Trainer beim VfL Wolfsburg. Und die Wolfsburger haben gestern das so wichtige Spiel gegen Werder Bremen verloren. Wird diese Mannschaft nach fast 30 Jahren Bundesliga-Aufstieg von 97 tatsächlich in die zweite Liga müssen?
Müssen nicht. Sie haben ja die Möglichkeit, in den letzten Spielen die Punkte zu holen. Was ich auch gehört habe, finanziell werden die Spiele auch gut bezahlt. Vielleicht haben sie die falschen Spieler geholt. Das liegt aber nicht an mir oder an meiner Einschätzung ist die. Wolfsburg, ich war jetzt fast 3 Jahre dort. Da ist kein Leben da. Ja. Die Fans, ja, sie kommen zwar, aber es ist nicht so wie in Köln oder in Gladbach oder in anderen Stadien oder in Westfalen. Aber ja, nachdem ich dort Trainer war, wäre es schön, wenn sie drin bleiben. Aber es gibt auch sehr viele Mannschaften in der zweiten Liga, die eigentlich auch in die erste Liga gehörten.
Ja, bestätigt das, was Jörg im Endeffekt Köln verlassen muss.
Gut, einmal noch mal ein Wort zum VfL Wolfsburg. Dieter Hecking hat dort übernommen. Die Mannschaft hat gestern nicht schlecht gespielt, ne? Aber eben auch nicht gut genug.
Gut genug, um 3 Punkte zu holen gegen Werder Bremen, gegen einen Mitkonkurrenten, der gestern ohne 10 gespielt hat.
Ja.
Gesperrte Spieler, verletzte Spieler, wichtige Spieler sind über die ganze Saison ausgefallen. Weißer hat sich Anfang der Saison verletzt. Boniface hat gar nicht eingeschlagen, weil er sich dann eben auch irgendwann krank melden musste und so weiter und so fort. Also die Bremer haben mit vielen Problemen gekämpft. Und dann verlierst du so ein 6-Punkte-Spiel, sagt man. Ja, dann wären sie nämlich dran gewesen. Und jetzt, wenn dieses Ergebnis von St. Pauli so bleiben sollte, dann sind sie ja 5 Punkte hinter den Relegationsplatz zurück, weil dann Köln auf dem Relegationsplatz steht. Also das wird eine schwere Aufgabe für Dieter Hecking, der natürlich viel Erfahrung mitbringt. Aber hat er da eine Mannschaft oder hat er nur gute Einzelspieler? Und das ist die große Frage, ob er aus diesen ordentlichen bzw. guten Einzelspielern eine Mannschaft formen kann. Und wenn du nicht als Mannschaft auftrittst, haben wir ja heute schon gehabt bei der WM 1990, wenn du nicht als Mannschaft auftrittst, kannst du diese Herkulesaufgabe jeden anderen Trainer auch geben, er wird es dann auch nicht bewältigen können.
Ja, ich glaube, er sieht das selber auch so. Ich habe ihn gestern gefragt danach, ob er glaubt, dass er die Klasse halten kann. Und da hat er ausweichend geantwortet. Also die Frage war, sind Sie überzeugt? Naja, was heißt überzeugt? Also er weiß, das ist echt ein Brett.
Man sieht ja, er schaut auf die Tabelle, schaut seine Spieler an. Christian Eriksen wird nicht gewusst haben, was ihn wirklich erwartet. Dort gehe ich mal von aus. Und ja, der Fußballstandort Wolfsburg, wer immer einmal dort war, ich kann verstehen, dass da die wirkliche Begeisterung und Euphorie einfach nicht kommt. Das ist nun mal, es tut mir leid, also Wolfsburg-Bashing ist eigentlich out. Ich habe mir gesagt, ich mach's nicht mehr. Aber es ist einfach für alle Beteiligten schwierig dort, die wirkliche, die Zusammenhalt so zu fördern, dass am Ende was rauskommt. Felix hat es einmal geschafft.
Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil man kann nicht auf die Zuschauer oder auf das Umfeld achten, sondern man muss eine Mannschaft zusammenstellen, die auch den Team Spirit hat und auch der Charakter hat. Und ich habe auch viele Spiele angeschaut, auch gegen Bayern, die haben am Anfang sehr gut gespielt in München. Und dann sieht man das Defensivverhalten, dann Olysee geht da vorbei und schlänzt den rein. Der eine bleibt einfach dann stehen, 20 Meter vorm Tor, tut dich nochmal nachrennen. Also von daher ist glaube ich, die Mannschaft so schlecht zusammengestellt. Auch die haben kein Herz, kein Charakter.
Und da muss man ja auch dazu sagen, wenn man die letzten beiden Heimspiele von ihnen anschaut, gegen den HSV verloren, gegen Bremen verloren. Gefühlt waren das ja Auswärtsspiele, weil der Werder Bremen hatte gestern mehr Auswärtsfans dabei wie Wolfsburger Heimfans. Und der HSV hat sowieso das ganze Stadion Wolfsburg besetzt. Es war ganz blau und nicht grün. Also da sieht man ja auch, dass die Fans auch die schon irgendwo das Vertrauen in ihre Mannschaft verloren haben.
Ja, also gestern waren so geschätzt 5.000, 6.000 Bremer Fans da. Es gab dann auch noch so ein paar Querelen-Turbulenz mit der Polizei.
Die haben ja die gleiche Vereinsfarbe.
Ja, genau, also es war grün-weiß. Darauf können wir uns mit Sicherheit verständigen. Wir wollen jetzt sprechen über die Bayern, die vor der großen Aufgabe stehen gegen Real Madrid und die sich gestern gegen Union Berlin, wenn man das so sagen darf, schon warm geschossen haben.
Die Bayern ziehen an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Kreise und lassen auch dem ersten FC Union Berlin keine Chance im letzten Match vor der Länderspielpause. Olise kurz vor der Pause mit dem Führungstreffer. Mal wieder ein sehenswertes Tor von einem der Unterschiedsspieler bei der Mannschaft von Vincent Kompany. Und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legten die Bayern das zweite Tor nach. Nach einem Torwartfehler von Frédéric Renault ist es Serge Gnabry, der das zweite Tor der Münchner Bayern erzielte. Im bereits dritten Duell mit den Köpenickern in dieser Saison nach Liga und Pokal. Es ist hier das erste Heimspiel. Das Ergebnis wurde in die Höhe geschraubt in der 49. durch Harry Kane. Ein super Tor, sein 31. Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Er hat so viele wie ganz Union Berlin. Und dann Gnabry zum zweiten. Zum zweiten für ihn persönlich und zum vierten insgesamt. Die Bayern gewinnen auch in der Höhe, verdient mit 4:0.
Klaus Augenthaler, wenn man jetzt so Harry Kane sieht und du hast noch Gerd Müller erlebt und all die großen Mittelstürmer bei den Bayern, wo ist er da im Ranking?
Also immer so ein Hut ab, ja, unabhängig von den Zahlen oder was er gekostet hat oder was er verdient. Ich war gestern im Stadion auch. Wenn es brennt, dann spielt er Abwehrspieler. Er holt sich die Bälle im Mittelfeld, spielt Bälle auf die andere Seite rüber. Also Ballverlust zurück. Also ich habe jetzt bis jetzt noch keinen anderen besseren Stürmer gesehen irgendwo in der Bundesliga.
Bester Stürmer aller Zeiten in der Bundesliga?
Meiner Meinung nach, ja. Stürmer gab es früher auch, ob das Lothar Emmerich war oder Gerd Müller war. Nein, aber jetzt für die Mannschaft, ja. Wie er arbeitet für die Mannschaft, was er für Verantwortung übernimmt, muss ich sagen, Hut ab.
Ja, geht. Und jetzt steht die große, ganz große internationale Bewährungsprobe an. Nicht nur für Harry Kane, sondern eben für die Bayern. Ein Klassiker auf europäischer Ebene. Traust du es den Bayern zu, sich auch gegen Real Madrid, deren Spezialität die Champions League ist, durchzusetzen?
Ja, absolut traue ich das den Bayern zu, weil die haben einen kompletten Kader, muss man sagen. Die haben Charaktere drin. Harry Kane ist natürlich überragend. Aber die Mannschaft ist auch komplett gut besetzt auf alle Positionen. Und ich glaube, bei Real Madrid ist die eine oder andere Position nicht so optimal besetzt. Und ich denke, der ganze Teamspirit, was Bayern jetzt unter Kompany auch wieder bekommen hat, früher waren es immer nur gute, super Einzelspieler, aber die haben jetzt auch einen Teamspirit drin. Und mit dem Teamspirit können die jede Mannschaft in Europa oder auf der Welt schlagen. Also von daher muss sich Real, glaube ich, sehr, sehr warm anziehen.
An was denkst du, Uli, wenn du hörst Real Madrid gegen Bayern München? Das erste Duell gab es 1976.
Ich habe viele miterlebt, aber ich kann nur eins sagen. Ich hoffe, die Bayern fahren dahin und machen so ein Auswärtsspiel ganz, ganz top. Ja, Real ist nicht mehr so gut, wie sie waren. Nur, die gewinnen mittlerweile auch, wenn sie schlecht spielen. Gegen City, die ersten 20 Minuten im Bernabeu. Wenn City 3-0 führt, können sie sich nicht beschweren. Und dann gewinnen die trotzdem immer. Und ich finde, also auch mit diesem ganzen Drumherum haben sie sich ja nicht zur sympathischen Mannschaft Europas gemacht, Real, obwohl sie das aufgrund der spielerischen Verhältnisse locker könnten. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich auch dran glauben will und dass die Bayern im Hinspiel schon, glaube ich, da schon mal Grundweichen stellen werden.
Lothar und Klaus haben in den 80er, in den 90er Jahren Duelle mit Real Madrid ausgefochten, unterschiedlich. Gerade in den 80ern, Lothar, ging es heiß her. Wie war das?
Es ging immer heiß her. Ja.
Aber auch hart her.
Ja, hart. Es durfte härter gespielt werden früher. Zwar brutal übertrieben hat in einem Spiel. Ich glaube, war 86. Klaus durfte beim Rückspiel nicht dabei sein. Da war irgendwas. Oder nee, Klaus ist im Rückspiel rote Karte, glaube ich, bekommen. Ungerechterweise.
In Madrid, ja.
In Madrid. Nee, waren immer harte Spiele. Aber wir gehen ja jetzt nicht in die Geschichte zurück. Ich kann von meinem letzten Pflichtspiel für Bayern München reden. Haben auch zweimal in einer Hoch Zwischenrunde gewonnen. Gegen Real Madrid gewonnen. Aber Real Madrid, Manchester City.
Aber einmal doch die Erinnerung an die 80er.
Also ja, da ist härter gespielt worden, anderer Fußball. Aber eigentlich bin ich gegen Real Madrid immer weitergekommen, komischerweise. Also waren immer harte und enge Spiele, aber wir sind damals 86 weitergekommen. Dann in der letzten Saison, ich bei Bayern München, sind wir auch weitergekommen. Also ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen. Und vor allem ist es ja ein Stadion, jetzt vor allem das neue Stadion. Ich war noch nicht dort, aber ich habe es gesehen. Also ich glaube, das macht richtig Spaß, diesen weißen Ballett dort als Bayern München da das fürchten zu lernen. Also ich bin überzeugt, dass Bayern München über die ganze Saison die beste Mannschaft in Europa ist. Ja, nicht nur national, sondern eben auch international, im internationalen Wettbewerb. Das haben sie jetzt auch gegen Bergamo gezeigt. Ich bin auf Ulis Seite. Die haben gegen Manchester City die ersten 15 Minuten schlecht gespielt. Aber danach haben sie ausnahmsweise mal sehr diszipliniert auch in der Defensive gespielt. Und wenn sie zwei solche Spiele wiederholen können, Real Madrid wie gegen Manchester City, dann könnte es gefährlich werden für Bayern. Aber Bayern München ist nicht Manchester City. Bayern München ist über Manchester City, weil Bayern München als Mannschaft auftritt. Sie ist gierig. Sie hat früher immer die meisten Tore geschossen und die meisten Punkte geholt. Mittlerweile laufen sie auch die meisten Kilometer. Und das war früher nicht die Stärke des FC Bayern. Da ist der Ball gelaufen. Aber die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Und deswegen ist für mich der FC Bayern in dieser Runde gegen Real Madrid favorisiert. Auch vor allem, weil das Rückspiel in der Allianz Arena stattfindet.
Klaus, es gibt ein legendäres Bild aus den 80er Jahren. Da schauen wir mal gerade gemeinsam drauf. Und du erklärst die Geschichte dahinter. Wie ist das damals entstanden? Das hing, glaube ich, auch mit der Härte der Spielweise von Real in dem Fall zusammen.
Ja, da hat
Wobei du auch kein Kind von Traurigkeit warst, so ehrlich muss man sein.
Nein. Na gut, wir haben jetzt über Real gesprochen. Wir haben ja zweimal im Europapokal gegen Real gespielt. Wir wurden auch zwei oder dreimal eingeladen vor der Saison Bernabeu Cup und haben wir zweimal gewonnen. Der Pokal war so hoch und ich kann mich noch gut an das Spiel erinnern. Ich kriege einen Ball, wollte ihn stoppen und der in der Höhe, 1,50 Meter, 1,60 Meter, mit dem gestreckten Fuß. Wir sind hier nicht im Stierkampf, sondern wir sind am Fußballplatz. Ja, und einmal bin ich auch vom Platz geflogen.
Das war in Bernabeu, ne?
Nein, es war, ja doch.
Ja.
Wir haben zu Hause 4-1 gewonnen und am Bernabeu nach 20 Minuten, Hugo Sanchez war es, glaube ich, war zwei Kampf gerangelt und der hält mir den gestreckten Fuß hin und dann schaue ich noch, der Ball läuft weiter, wir haben den Ball weiter gespielt und er läuft noch und dann schaue ich, wo ist der Schiedsrichter, dann geben wir so einen Toucher hinten drauf. Ja. Aber pfeift der Linienrichter, rote Karte. Platzverweis, ja, waren dann damals 90 oder 95.000 Zuschauer. Dann bin ich in der Kabine alleine gewesen. Dann hast du fast jede Minute gehört, oh, so ungefähr Tor, schon wieder Tor. Dann sind 1-0 zurückgelegen. Einen Mann weniger, geht es schnell, 2-0, 3-0. Und dann habe ich die Duschen angemacht, dass die richtig schön laut waren, dass ich nichts mehr höre von den Zuschauern draußen. Ich habe gebetet, lass dieses Spiel uns... Ja, oder lass uns nicht ausscheiden.
In der jüngeren Vergangenheit, Uli, haben die Bayern nicht mehr gut abgeschnitten, sind jetzt viermal an Real Madrid gescheitert. Wird das auch eine Kopfsache oder steht einfach alles auf Null?
Natürlich ist das eine
Kopfsache. Also ist das auch im Hinterkopf, weil man einfach weiß, was Real Madrid gerade in der Champions League kann?
Die können, also Vini Junior ist ja abseits davon, dass er alles dafür tut, nicht gemocht zu werden als Spieler, ist er ja ein herausragender Spieler. Kylian Mbappé kommt von der Bank. Also es ist, also da braucht man gar nicht drüber reden. Es ist natürlich Kopfzeit. Du musst an diesem Tag wirklich dein Top-Format spielen und natürlich auch dementsprechend wenig Fehler machen, weil wenn die Bayern ihr Spiel durchziehen, dann stehen sie wahnsinnig hoch, pressen hoch. Und dann sind die zwei Jungs natürlich gerne mal unterwegs für schnelle Konter. Aber das können die Bayern mittlerweile. Ich bin zuversichtlich.
Entscheidet sich das über die mannschaftliche Leistung oder werden die großen Stars, die Solisten, die es auf beiden Seiten gibt, das Ganze dann entscheiden?
Ja, ich glaube beides. Man braucht eine Mannschaft und auch die Solisten, die großen Stars. Aber wir haben ja letztes Jahr auch mit dem VfB Stuttgart bei Real gespielt in der Champions League. Und wir waren sehr nah dran, auch dort was mitzunehmen in Madrid, im VfB Stuttgart. Also von daher denke ich, haben die natürlich mit Vinicius Junior, mit dem Mbappé außergewöhnliche Spieler und Bayern darf natürlich nicht zu arg hoch pressen, weil, so wie der Uli das gesagt hat, dann kommt die Geschwindigkeit raus.
Und wenn man auch
viele Tore sieht und bei Real, wo auch durch die Geschwindigkeit 1-1 aufgelöst wird und dann die Tore fallen, also von daher muss Bayern vielleicht auch von der Taktik ein bisschen geschlossener oder ein bisschen defensiver stehen und dann selber mit Olise und mit den ganzen Spielern Gnabry und Kane natürlich dann
Karl
auch.
Karl sind genügend da, ne? Musiala vielleicht auch, wenn er dann wieder, fit ist. Ich weiß gar nicht, wie der Prozess ist im Moment dann aussieht, der Genesungsprozess bei ihm. Felix, wie sehen die Fans die Chancen der Bayern?
Erstmal sage ich, Bayern gegen Real, was für ein Duell im Viertelfinale der Champions League. Das gefällt auch Lothar Matthäus hier unter dem Post der Bayern. Schöner Like von Lothar auf Instagram. Es ist ein Duell mit ganz, ganz großer Geschichte. Das 28. Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams in Europa. Kein Duell gab es im Europapokal bisher häufiger als eben genau dieses. Wir haben die Bilanz schon angesprochen. Die jüngere Bilanz spricht eben klar für die Königlichen. Das letzte Weiterkommen der Bayern war 2012 ins Finale der Horm. Ging dann nicht so ordentlich aus Bayern Sicht. Dann viermal in Folge ausgeschieden eben gegen die Königlichen. Das könnte natürlich nochmal zusätzlich für Motivation sorgen, sagt auch Max Eberl. Dann wird es Zeit, dass wir Real besiegen. Kurz und knapp. Und die Fans sind da natürlich ähnlicher Meinung. Dieses Jahr packen wir sie. Real wird sich eher wieder im 4-4-2 hinten reinstellen. Man muss die Bälle womöglich langschlagen. Wird also eine andere Aufgabe, sagt Samuel. Real Madrid hat keine Chance. Also die Fans sind guter Dinge. Hat sich auch in unserem Voting wieder gespiegelt. Ganze 84% sagen, die Bayern kommen weiter in diesem Champions-League-Viertelfinale. Das Hinspiel Dienstag dann in zwei Wochen, die Woche drauf, dann das Rückspiel. Wir haben es schon gehört, in München. Also nochmal ein kleiner Vorteil. Ich freue mich sehr, sehr auf dieses Champions-League-Duell.
Abschließend, Lothar, kann man sagen, dass die Mannschaft, die sich durchsetzen wird, Favorit auf den Titel ist?
Nein. Da gibt es noch Arsenal, da gibt es wieder das stark gewordene PSG. Ja, da gibt es den FC Barcelona, die vielleicht mit Bayern den attraktivsten Fußball spielen, aber auch sehr hoch pressen und defensive Probleme haben. Haben sich jetzt auch eindeutig 7-2 gegen Newcastle durchgesetzt, ähnlich wie der FC Bayern gegen Atalanta Bergamo. Also es sind schon noch Hochkaräter dabei, wenn Real Madrid ausscheiden sollte gegen den FC Bayern. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt die Top 3 nehmen würde, da ist der FC Bayern dabei, aber nicht Real Madrid.
Dafür ist es halt die Champions League, ne? Da sind einfach viele Kaliber am Start. Und Kaliber waren auch 1990 am Start. Wir sprechen gleich über den Sommer in Italien. Der endete mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und schwelgen ein bisschen in schönen Erinnerungen an 1990. Der Film, so muss es korrekt heißen, über den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft und die Reise dorthin, ist jetzt in den Kinos angelaufen und wird vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer auch auf Sky zu sehen sein. Und wir wollen mal ein paar Eindrücke gewinnen.
Fußball-Weltmeister 1990.
Weltmeister ist man immer irgendwie. Ne? Man ist, egal wie lange es her ist, man ist immer, es bleibt. Der Begriff Weltmeister bleibt.
Ich glaube, dass diese Gruppe, die sich da gefunden hat, einfach auch ein Spiegelbild der Gesellschaft war.
Schwarz-Rot-Gold, das war überall. Natürlich hast du auch die Stimmung zu Hause mitbekommen.
Man kam wieder zueinander, Ost- und Westdeutschland.
Wir haben alle das Gefühl gehabt, dass hier kann was Großartiges entstehen.
Auch wir hier oben, ich hoffe Ihnen zu Hause geht's nicht anders, haben feuchte Hände.
Wunderbare Stimmung.
Ich kann mich dann erinnern, dass wir da am Pool Blödsinn gemacht haben.
Das war wirklich wie eine große Familie gewesen.
Sehr intim und vertraulich.
Hat kein Blatt Papier zwischen uns gepasst.
Er gibt ihm Rot!
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Und Franz schimpft.
So habe ich noch nie erlebt.
Und die ganzen Eiswürfel durch die Kapelle geflogen.
Und zu mir sagte, mach hier nicht den Pelé. Du bist nicht Pelé.
Was haben Sie den Spielern gesagt in der Kabine?
Das kann ich hier nicht wieder tun.
Und was gibt er? Er gibt Elfmeter.
Gehst du an und sag, Andi, du weißt schon, wenn du reinschießt, bin ich Weltmeister. Ne? Bin ich schon zusammengezuckt, was habe ich jetzt erzählt?
Er war halt derjenige welche, der uns zum Weltmeister macht.
Ja!
Einzigartig.
Tor für Deutschland, 1-0!
Ja.
Ja, was für schöne Bilder, natürlich legendär, Uli, auch. Du warst, hast du eben erzählt, dann auch auf dem Platz, aber als Franz Beckenbauer dann Gedanken verloren durch das Olympiastadion in Rom. Schritt.
Es war Wahnsinn. Ich habe auch eine Geschichte mit dem Klaus gehabt, weil wir waren ja am Spielfeldrand. Und dazu muss man dazu sagen, der Klaus kam nicht wirklich fit zu dieser WM. Und ich habe im Trainingslager in Südtirol, da konnte man beim Spazierengehen bis neben Franz, hast du mir gesagt, du, wie ist denn der Auge beieinander? Und der Franz in seiner unnachahmlich charmanten Art, Mehr wie ein dreibeiniger Ackergaul. So, Schnitt. Klaus Augenthaler wird Weltmeister, hat 7 Spiele durchgespielt. Und wir kannten oder kennen uns ja aus München. Und der Klaus legt die Hand um meine Schulter beim Rausgehen da Viertelstunde nach Spielschluss und sagt, dass ich noch einmal in meinem Leben 7 Spiele am Stück mache, das hätte ich mir nicht zugetraut. Aber Klaus, du hast es geschafft. Ja.
War's
aber warst danach krank, oder?
Ich war vorher verletzt. Ja, ich habe Leistenprobleme gehabt, ich habe Achillessehnenprobleme gehabt. Und ich wollte eigentlich absagen. Und der Franz ruft an und sagt, Klaus, ich brauche dich um Ding. Und sage, Franz, es geht nicht. Ja. Dann hat er 2 Wochen später noch mehr angerufen und sagt, komm, das schafft man schon, das kriegen wir schon hin. Und ich bin wirklich die ersten 2-3 Wochen mehr auf der Massagebank gelegen, als wie am Trainingsplatz gestanden. Aber Klaus Eder war damals Physio, hat es hinbekommen. Ich habe alle Spiele gemacht und ja, das war ein schöner Abschied.
Wie war es eigentlich nach dem Finale? Du hattest ja noch eine spezielle Aufgabe dann.
Ich glaube, ich war bei der Dopingkontrolle. Genau. 2,5 Stunden. Dopingkontrolle, wir waren zu zweit, Raimund und Aumann war noch dabei, zwar nicht gespielt, aber...
Nee, ich war dabei.
Du warst mir noch dabei.
Ja, aber ich habe gleich können. Ich hab
ja. Weil du nicht so viel
feiern gehst.
Ja, weil du nicht so viel gelaufen bist.
Ja, ich habe zum Heinz Liesen nur gesagt, schau mal, bei der Marathon war ich auch dabei, bei der auf der anderen Seite. Nicht, dass alles, was vertauscht wird, habe ich auch zum Heinz gesagt.
War damals der Mediziner, ne?
Professor Liesen. Ja.
Gute 2 Stunden. Immer wieder, wenn dann noch ein paar Tröpfchen drinnen waren. Bist du. Und hat ihm einer zugeschaut, Schiedsrichter. Ja, und dann irgendwann war es denen ja auch zu lang. Ja, jetzt reicht's. Ja.
Das Problem war, es gab kein Weißbier.
Ja, ich durfte kein Bier trinken, nur Wasser.
Das war das Problem.
Ja. Das war das Problem, ja.
Und damals gab es ja auch noch kein Handy. Man wusste auch nicht, was ist mit der Feier. Ich schätze ja mal, Lothar, ihr habt ja schon relativ spontan
gefeiert. Ja, wir haben ja im Hotel gefeiert, wir haben ja auf die Jungs gewartet. Vielleicht ein bisschen betrunken schon, aber waren 2 Bier voraus, würde ich jetzt sagen. Ja, aber mit der Dopingkontrolle ist mir übrigens 3 oder 4 Mal war ich auch bei dieser Weltmeisterschaft bei der Dopingkontrolle. Ich habe gedacht, die haben immer nur die Nummer 10 in dem Topf gehabt und haben immer nur meine Nummer gezogen, weil ich glaube 3 Mal hintereinander. Nee, also das kann schon mal sich lange hinziehen. Auch bei mir war es mal so, aber wie gesagt, natürlich wäre jeder gerne mit dem Bus nach Hause gefahren, weil du bist ja schon im Bus gefeiert worden von diesen Leuten, die in und um den Stadion herum auf uns gewartet haben, auf den Weg zum Hotel. Aber irgendwann sind sie ja gekommen. Und
irgendwann sind wir gekommen und haben die schnell nachgeholt.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man eigentlich, Lothar, dieses Gefühl, jetzt bin ich Weltmeister. Mhm. Kann man das in dem Moment schon greifen?
Nee, also ich habe es nicht gegriffen, weil es war zu viel. Das kannst du nicht alles verarbeiten, dieses ganze Drumherum, diese Hektik, dieser Stress, diese Jubelarien, die Leute, die dir auf die Schulter klopfen, dich umarmen, kennst du ja teilweise gar nicht. Und deswegen, wie gesagt, war das schon alles eine wilde Zeit. Schön, du hast irgendwie die Atmosphäre aufgesaugt, aber alles zu begreifen, ich glaube, das ist erst ein paar Tage später möglich.
Wir haben übrigens auch noch ein wunderbares Bild, das ist unter anderem Udo Jürgens zu sehen. Hier sehen wir Lothar Matthäus, wie er den Weltpokal küsst. Der junge Klaus Augenthaler dann neben, dem man die Verletzung nicht ansieht. Und hier Udo Jürgens. War das, Guido, auf der Feier nach dem Sieg oder war das mal währenddessen? Da vorne haben wir das Bild.
Nee, das war
mit der schicken Lederjacke, das ist Udo Jürgens.
Als wir die Platte aufgenommen haben, oder?
Was? Ach so, war das wir sind schon auf dem Brenner.
Ja, wir sind da im Studio, glaube ich, ist das, oder?
Das Bild.
Ja. Aber da haben wir schon vorher gewusst, dass wir Weltmeister werden.
Wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf. Lothar, du bist, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe noch mal nachgeschaut, aber man konnte es nur sehen, mit gelber Karte irgendwann vorbelastet gewesen. Stimmt doch, ne? Wie war das dann?
Ja, meiner Meinung nach eine ungerechte gelbe Karte im Spiel gegen die Holländer. Ja, war, weil ich nicht das Vergehen gemacht habe. Ich glaube, das war sogar der Klaus. Ja, aber ich war es nicht. Du hast einen Freistoß zu früh ausgeführt und der ist zurückgepfiffen worden. Und ich habe dafür eine gelbe Karte bekommen. Aber ich weiß es jetzt nicht 100%. Ich habe ihn nicht ausgeführt und habe halt eine gelbe Karte bekommen. Wenn du vorbelastet bist, ne, bei der nächsten gelben Karte gesperrt, Halbfinale gegen England, spielst du ein Spiel 90 Minuten auf Augenhöhe mit rasanten Zweikämpfen, hohes Tempo, für mich das beste Spiel überhaupt bei der Weltmeisterschaft gewesen, weil beide Mannschaften was nach vorne gemacht haben. Nicht so wie im Endspiel die Argentinier nur in der Defensive versucht zu arbeiten. Und dann spielst du gegen Gascoigne, gegen Verrückte halt. Ja, also positiv Verrückte, würde ich sagen. Und dann kann natürlich dir ja, ein Foul, ein falscher Schritt, einen Moment zu spät, kann natürlich dir dann das Endspiel kosten. Und das war dann schon irgendwo eine Belastung, sowohl für Gascoigne als auch für mich. Gascoigne hat übrigens im Halbfinale seine zweite gelbe Karte bekommen. Wenn gespielt. England weitergekommen wäre, hätte Gascoigne im Endspiel müssen. Und so bist du natürlich schon ein bisschen unter Druck. Und wir sind, der Rudi Völler und ich, nach dem Hollandspiel sind wir gemeinsam nach Rom gefahren, weil seine rote Karte war ja auch ein Witz, weil er ist ja angespuckt worden von Rijkaard und wollten natürlich dagegen vorgehen, aber hatten natürlich keine Chance.
Ja, Michael Ballack hat es ja dann erlebt bei der WM 2002 im Halbfinale, damals gegen die Südkoreaner, gelb bekommen und dann im Finale gesperrt. Das hat man dann mittlerweile geändert. Und ich glaube, das ist auch gut so. Rudi Völler hat gesagt, habe ich gestern in einem Bild gelesen, Lothar ist jetzt im Grunde ein noch besserer Kapitän. Was bedeutet dir eine solche Aussage? Er bezieht das darauf, dass du versuchst, all diesen Geist sozusagen auch immer wieder neu zu beleben, indem ihr euch trefft. Und
ja, wir müssen natürlich verstehen, dass diese Weltmeisterschaft uns erstmal gemeinsam gelungen ist, dass die uns eigentlich so wie Freunde ja, zusammengebracht hat. Und ich finde schön, wenn wir diesen größten Erfolg in unserer Karriere, und ich glaube, da kann ich für alle sprechen, dass wir den alle 5 Jahre gemeinsam feiern, und da gebe ich mir die größte Mühe, auch wenn mal einer absagt, dann versuche ich den mit 5 nervigen Telefonaten doch noch zu überreden, dass er mitkommt, weil ich glaube, alle 5 Jahre, wenn wir uns sehen, das ist nicht zu viel verlangt und es sollte was Besonderes sein, und ich glaube, wir haben immer einen Riesenspaß, eine Riesenfreude, wenn wir uns sehen. Natürlich siehst du dich zwischendurch auch, aber so in dieser Kompaktheit, in dieser Anzahl von Weltmeistern, auch jetzt bei der Premiere des Films, wir waren 14 Weltmeister, die hier in München sich getroffen haben. Uwe Bein musste leider kurzfristig absagen, weil er krank geworden ist. Also das ist schon eine imponierende Zahl. Und darauf bin ich stolz, dass diese Mannschaft nach wie vor das, was wir 1990 gemeinsam geleistet haben, weiterhin im Endeffekt ja, zusammenhält.
Verbindet das fürs Leben?
Ich glaube schon. Ich vergleiche das immer mit der WM 86. 86 sind wir ja auch Vize-Weltmeister geworden, waren vielleicht die bessere Mannschaft im Finale. Gut, ich bin am zweiten Spieltag verletzt worden, vielleicht hätten wir sonst das Finale gewonnen.
Aber nur
nein,
vielleicht.
Aber der Lothar kann man vielleicht recht geben. Von den einzelnen Spielern haben sie sich nicht verstecken müssen, wie von den Spielern 90. Nur 90 war man eine Mannschaft, war man ein Team. 86 eben nicht so stark. Und deswegen, wie Lothar auch gesagt hat, alle 5 Jahre treffen wir uns. Also man hätte sich auch mal als Vize-Weltmeister treffen können. Aber nee, das war eine Zeit, die man nicht vergisst. Und ich glaube, wir haben uns alle verstanden.
Und vor allem musst du es ja auch organisieren. Das ist ja jetzt nicht so, du rufst alle an, du musst den Platz, musst bezahlt werden, du musst den Platz organisieren. Jeder muss Zeit haben, jeder hat seine Verpflichtungen. Wochenende, viele sind in Vereinen angestellt. Ja, andere haben eine weite Anreise. Und da muss ich ganz besonders Jürgen Klinsmann hervorheben, der extra auch jetzt für die Premiere aus Amerika nach Europa gekommen ist, verbindet es vielleicht mit dem einen oder anderen privaten Termin. Aber gestern hat er mir schon wieder aus Amerika zum Geburtstag gratuliert.
Ja, schön, dass ihr mittlerweile so ein gutes Verhältnis dann auch entwickelt habt. War nicht immer reibungsfrei in der aktiven Zeit, aber jetzt auch wie man sich übereinander äußert. Ich finde das sehr, sehr schön. Wir haben eben die Bilder gesehen mit Franz und mit Andi Brehme. Du hast über Andi Brehme, das hat mich berührt, dass ich es gelesen habe, gesagt, der war mein Bruder. Und Franz war dein väterlicher Freund. Ich glaube, das kann man so sagen. Was denkst du, wenn du Bilder mit den beiden siehst, die beide leider nicht mehr unter uns waren?
Das macht mich einfach traurig. Macht mich einfach sehr traurig. Auch Frank Mill. Mit Frank Mill habe ich bei Borussia Mönchengladbach Anfang der 80er Jahre zusammengespielt. Franz hat Vertrauen zu mir gehabt. Deswegen hat er mich auch zum Kapitän gemacht. Und bei Andi Brehme ist es so, dass ich einfach mit Andi so viel Zeit verbracht habe. Nicht nur auf dem Platz oder im Training, sondern wir hatten Doppelzimmer. Sowohl bei Inter Mailand als auch bei der Nationalmannschaft. Und wenn du dann so 180 bis 200 Nächte zusammen bist, dann weißt du eigentlich alles voneinander. Ja? Weil du hast jetzt keine Wohnung gehabt, sondern 20 Quadratmeter, Doppelbett, einen Schrank, einen kleinen Fernseher und hinten mal irgendwo das Bad. Und da konntest du dir gar nicht aus dem Weg gehen. Und somit ist Andi für mich zum Bruder geworden. Und nicht nur zum Kollegen oder zum Freund, sondern wirklich, wir wussten alles voneinander und wir konnten uns gegenseitig auf den anderen verlassen.
Ja, und Franz Beckenbauer ist leider auch nicht mehr unter uns. Seine Aura ist unvergleichlich. Du hast ihn auch sehr gut gekannt, Uli. Verbindest du den Gewinn der Weltmeisterschaft auch und gerade mit ihm?
Franz war natürlich. Er war damals der Retter des deutschen Fußballs. Er hat ich habe keinen erlebt, der so Fußball auch gelebt hat in jeder Sekunde. Also es gibt noch eine wunderbare Geschichte nach diesem genialen Spiel, nach dem Holland-Spiel gegen die Tschechoslowakei, dass ihr gewonnen habt. Und, aber es war ein ganz schlechtes Spiel. Franz war sauer, Ding. Und der Berti Vogt hat mir mal erzählt, er ist ins Hotel gekommen, Castello de Casillo, und hat gesagt, Berti, ich schmeiß einfach alle raus. Und dann hat der Berti gesagt, Franz, wir haben sie uns ausgesucht, wir wollen Weltmeister werden. Und er hat dann Gott sei Dank festgehalten, und ich muss zum Lothar, weil er ja der Capitano ist. Lothar, viele Junge wissen das nicht mehr. Er war der beste Fußballspieler der Welt zu diesem Zeitpunkt. Er war Weltklasse. Er hat bis 40 gespielt, weil er mehr trainiert hat als alle anderen. Und du warst der Leader, das ist dein Stern. Ich habe dich ja da besucht bei Inter schon oft in Italien. Es war Wahnsinn. Du bist Weltfußballer geworden. Das haben sonst, glaube ich, keiner geschafft außer dir. Also Lothar, man muss einfach sagen, diese Leaderposition war dir auf den Leib geschnitten. Obwohl du sicher vielen auf den Sack gegangen bist, manchmal auch.
Das gehört dazu. Du kannst nicht von allen geliebt werden.
Und Franz Beckenbauer hat mir mal gesagt, dass Guido Buchwald, hat dann von Diego gesprochen, auch ein ganz besonders wertvoller Spieler war. Aber er hat alle, das kann ich sagen, aus den vielen Gesprächen mit Franz Beckenbauer, alle Weltmeister 1990 hat er in sein großes Herz geschlossen. Also das war eine wunderbare Geschichte und das war jetzt auch eine wunderbare Zeitreise und nostalgische schöne Erinnerungen. Wenn wir es versuchen, einmal ins Hier und Jetzt zu transportieren, habe ich mir überlegt, Guido, wer von dem aktuellen Aufgebot, das Julian Nagelsmann jetzt bekannt gegeben hat, hätte denn einen Stammplatz gehabt in der 90er-Mannschaft?
Oh,
oder Startelf?
Da muss ich lange überlegen.
Das ist schon Antwort genug. Ja.
Keiner. Nee, aber andere Frage. Alter. Ob der Lothar, der Rudi oder der Klinsi, ich glaube, die werden heute,
umgekehrt. Aus dem Aufgebot von Nagelsmann hätte jemand in der 90er-Mannschaft die 90er-Mannschaft verstärkt.
Ein Musiala.
Das kannst du nicht vergleichen.
Damals ist ein anderer Fußball gespielt worden. Ja. Und wie gesagt, du sagst auch immer, wer ist der beste Fußballspieler ever? Ja, es gibt in jeder Zeitperiode gibt's einen, der hervorsticht. Ja, und deswegen wäre es ja ungerecht gegenüber den anderen. Und der Fußball heute, der ist ja viel schneller geworden, viel athletischer, die ganz andere Vorbereitung, ganz andere Ausbildung. Also, ja, was die Geschwindigkeit vor allem.
Also, ich habe keinen gesehen, bis jetzt in der Bundesliga, der so ein Tor geschossen hat, wie du gegen die Jugoslawen. Ja.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, Lothar, wenn man das sieht. Also langsam war es.
Aber das eine, wo er.
Wie langsam war ich
nicht? Ach so, bitte.
Aber mit Ball war ich nicht langsam.
Ja, also ganz ehrlich.
Ohne Ball kann ja jeder. Ne?
Aber natürlich ist das in Summe heute schneller. Vielleicht war es damals individueller, mehr Abenteuer, wie auch immer. Tolle Fußballer waren es allemal. Ich belasse es jetzt mal bei diesen diplomatischen Antworten. Ich gebe mich mal an diesem Punkt damit zufrieden.
Ich gebe euch die Einer vom Mindset her, Josh Kimmich, weil dieses unbedingte. Es zu wollen, der hätte auch reingepasst.
Aber es gab damals eben schon absolut nicht nur 11 Topspieler, 15, 16, 18, es war ein Team, das haben wir besprochen. Und es gab und gibt jetzt ein Trikot, über das diskutiert worden ist. Und das rührt auch noch mal an bestimmten Erinnerungen, Felix.
Genau so ist es. Ich bin gespannt, ob sich Lothar und Klaus Augenthaler daran erinnern. Erstmal muss ich sagen, bei der Runde geht mir das Herz auf. Und obwohl ich erst 3 Jahre nach dem WM-Sieg das Licht der Welt erblickt habe. Adi, das hat sich eben was einfallen lassen. Patrick hat es schon gesagt, es ist dieses schöne Trikot geworden. Ein schickes, glänzendes Blau. Leon Goretzka trägt zur Schau, genauso wie Serge Gnabry. Ich finde es persönlich sehr, sehr schick. Und es beruht eben auf einem Trikot, das genau einmal getragen wurde vom DFB-Team. 1986 in Vorbereitung auf die WM. Damals in Mexiko hat man gegen Erstligist, ich muss noch mal gucken, Monarcas Morelia gespielt. Und damals, weil es eben ein Verein war, kein Land, durften nicht die offiziellen Trikots getragen werden. So sah das schöne Stück aus. Wurde eben getragen, auch in diesem Testspiel von Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus. Und jetzt meine Frage an euch natürlich, erinnert ihr euch noch dran? An dieses Trikot?
Klaus?
Ich habe vor kurzem Bild davon gesehen. Ja, ich erinnere mich. Wir haben mit blauem Trikot damals gespielt.
Warum? Nur wegen des Bildes oder hast du es tatsächlich auch noch vor Augen?
Ich wusste, dass damals was war, aber ich wusste jetzt nicht, dass wir nicht mit den weißen Trikots spielen durften, weil wir eben gegen eine Clubmannschaft gespielt haben. Also die Begründung hast du mir jetzt gegeben.
Also man lernt auch bei Skanosi noch was.
Ich glaube, da habe ich nicht gespielt, weil Blau hätte ich nie angezogen.
Ja. Es war ja auch vor der Weltmeisterschaft, da war er noch verletzt. Nee, aber es war 86.
Ja, genau. 86. Pavlovic, höre ich gerade, es ist ein Ausfall, fällt aus für die anstehenden Spiele wegen Probleme am Hüftbeuger, wenn ich es eben richtig verstanden habe. Und weißt du, wer nachnominiert wird?
Ich hoffe, Angelo Stirner.
Sehr gut, sehr gut.
Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es gehofft.
Eine kluge Wahl? Ja,
eine sehr kluge Wahl.
Ja, warum?
Ja, weil der Angelo Stirner einer ist, der den VfB momentan auch trägt. Man merkt, wenn er nicht dabei ist, dass ein anderes Spiel ist, dass der VfB nicht so spielt wie mit ihm. Er ist so ein Leader auf der Sechs, auch ein Linksfuß noch dazu. Mhm. Und von daher habe ich es auch überhaupt nicht verstanden, dass er überhaupt nicht ist nominiert geworden wäre, wenn sich nicht jemand verletzt hätte. Also ich denke, er müsste auf jeden Fall in den Kreis reingehören. Und er ist ein toller Spieler, sehr intelligenter Spieler, ballsicher. Also er ist einer, der wirklich auf der Sechs, ja, auch in der Nationalmannschaft.
Und vor allem Ex-Bayern.
Julian Nagelsmann hat es ja mal erläutert, dass die Profile aus seiner Sicht von Sechsern und Achtern oder defensiverem, offensiverem Sechser nicht optimal unbedingt zueinander passen. Das war wohl auch ein Problem für Stiller. Stattdessen hat er jetzt Pascal Groß nominiert. Das hat durchaus den einen oder anderen überrascht. Wie wertest du das?
Ja, also wenn ich Angelo Stiller mit Groß vergleiche, also würde für mich nur eins heißen, Angelo Stiller zu nominieren. Ohne es den Groß schlecht zu machen. Aber ich habe in Dortmund hat er einfach auch zwei Jahre, anderthalb Jahre, weiß nicht, wie lange er gespielt hat, hat er keine ganz großen Spiele gemacht. Er war ja sogar oft auf der Bank und war immer nur ein Wechselspieler. Ich weiß es aktuell nicht, wie er aktuell da in Breiten spielt, wie gut er spielt, was er für einen Leistungsstand hat. Aber,
gute Werbung. Du hast aber jetzt perfekte Werbung gemacht für jetzt. Angelo muss dir auf jeden Fall schon mal einen Teil von seinem Gehalt abtreten.
Aber auch wichtig, gute Besserung an Pavlovic, der ja vielleicht als einziges Manko hat, so eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Ansonsten ja so ein Spieler, der irgendwie abgeklärt agiert, finde ich, wie einer, der schon 30 ist. Der
strahlt Persönlichkeit aus, kann ein Spiel lenken. Ja. Vor allem, wenn Kimmich ja bei der Nationalmannschaft mehr rechts hinten eingeplant ist, dann glaube ich schon, dass Pavlovic einer ist, der das kann, neben mit Metscher zusammen oder mit Goretzka. Ich glaube, jetzt dann ist dann wieder ein Problem im Pavlovic-Spiel, dann wird es keinen Stiller geben, weil er ist dann wieder diese Doppelsechs zu defensiv. Er sucht neben Pavlovic einen, der ein bisschen offensiver ist, deswegen ist er der Name robust, Goretzka stark, das Spiel ist robust. Matcher von Dortmund wäre dann der ideale Partner für mich, für Pavlovic. Aber es sind noch zwei Monate und was bis dahin passiert, können wir ja heute noch nicht wissen.
Ist denn dieser Kader, der vermutlich viel Ähnlichkeit haben wird mit dem Kader, der dann wirklich zur Weltmeisterschaft fährt, in der Lage, ins Halbfinale zu kommen, möglicherweise bei idealem Verlauf sogar den Titel zu gewinnen?
Das ist alles
hypothetisch.
Hypothetisch, ja. Aber was mir gefallen hat, die letzten Spiele, ist eine Mannschaft, die auch wieder auftritt als Mannschaft. Und nicht der eine oder andere, der dann zeigen will, was er kann. Ja, und dann vielleicht sich noch zeigen will, was er kann, dass er vielleicht einen anderen Club in England kriegt, wo er mehr verdienen kann. Nein, was ich jetzt gesehen habe, diese Mannschaft tritt ähnlich wie der FC Bayern momentan als Mannschaft auf. Und Fußball ist halt mehr ein Mannschaftssport.
Ja, wenn alles funktioniert, wenn ein Wirtz und ein Musiala in Topform ist und dorthin geht, da haben wir in der Offensive auch sehr viele Variationen. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man gegen den Ball gut arbeitet und die hindern, dass man das dicht bekommt, auch die Außenseite.
Mindset, das sind Emotionen, wird alles, wenn ich war beim Endspiel Frankreich gegen Argentinien und die Argentinier waren sicher nicht die besseren Spieler, aber die waren so heiß, ich wusste, die reißen das Ding. Messi ist 10-mal zurückgelaufen zur Ecke. Das hat er sein ganzes Leben noch nicht gemacht. Also, wenn du dieses Mindset hast, dann kann man auch an einem guten Tag jeden schlagen. Da bin ich ganz sicher.
Also ich traue der deutschen Mannschaft vieles zu. Wenn sie das mit der Mentalität auftritt, wie sie gegen die Slowakei das letzte Spiel in Leipzig was sie da gezeigt haben, nicht das Ergebnis, ob die 4-0 gewinnen, 6-0, 3-0, 2-0, sondern die Art und Weise, wie sie gewonnen haben. Von Anfang an miteinander, von Anfang an der Glaube und das dann umzusetzen, dass dann die ersten drei Chancen reingehen. Muss nicht sein, wird auch nicht immer passieren. Aber mit dieser Einstellung, daran messen ich sie und da haben sie mir super gefallen.
So, und jetzt ist Michael Leopold ins Set gekommen.
Leo? Guten Abend noch einmal. Guten Abend. Ich bringe den Abstiegskampf mit. Gleich gibt es St. Pauli gegen Freiburg und in Wolfsburg und in Köln waren heute ja alle Freiburg-Fans. Ob das Daumendrücken geholfen hat, klären wir auf. Ich kann so viel verraten. Einer, der bei St. Pauli groß geworden ist, der mit 7 Jahren dort schon gespielt hat, ist einer der Hauptdarsteller gleich bei uns in den XXL-Highlights.
Ganz kurz, wie schätzt du die Geschichte mit Kwasniok und Köln ein? Mal deine Meinung?
Ja, für mich kam es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz überraschend. Ich habe mich gewundert, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben, um ehrlich zu sein heute, dass es bis zum frühen Abend gedauert hat. Aber dass die Entscheidung so getroffen wurde, hat mich jetzt tatsächlich nicht überrascht.
Ja, es ist wirklich über den ganzen Tag gegangen. Man kann also sagen, es muss eine gut durchdachte, sehr gründlich überdachte Entscheidung gewesen sein. Schade, dass es für Lukas Kwasniok nicht weitergeht beim 1. FC Köln. Aber die Verantwortlichen werden ihre Gründe dafür haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Der Weltmeister und bei Uli Köhler, der auf seine Art auch Weltmeister ist und schöne Weine in Italien verkostet und nicht nur das, auch viele tolle Geschichten damals ausgegraben hat. Dankeschön. Gleich viel Spaß bei den XXL Highlights und Michael Leopold. Schönen Abend. Nochmal, es ist gut. Tschüss und auf Wiedersehen.